da auf der SRF Musikgala.
Die Nachrichten von SRF um 12 mit Patrick Walter. In der Wintersession des Parlaments läuft die Debatte ums Bundesbudget fürs kommende Jahr. Seit heute Morgen diskutiert der Nationalrat darüber. Im Fokus stehen zu Beginn vor allem die Ausgaben für die Armee. Denn die Finanzkommissionen der beiden Räte wollen der Armee nächstes Jahr rund 500 Millionen Franken mehr geben als vom Bundesrat vorgesehen. Aus dem Bundeshaus berichtet Juliette Schild.
Deutliche Worte gab es im Nationalratssaal schon relativ bald.
Es werden Menschen sterben aufgrund dieses Entscheides. Und diese Verantwortung, die tragen Sie und Sie allein,
sagte Tamara Funicello im Namen der SP-Fraktion. Denn die 500 Millionen mehr für die Armee soll unter anderem bei der Entwicklungszusammenarbeit kompensiert werden. Gegen einen Abbau bei der humanitären Hilfe sprachen sich auch die Grünliberalen aus, wie auch die Fraktion der Grünen. Anders tönte es von bürgerlicher Seite. Sandra Solberger sagte für die SVP-Fraktion, man habe bei der Armee über Jahrzehnte gespart, die weltweiten Krisen würden aber nicht weniger.
Es braucht jetzt neue Investitionen in die Sicherheit, in die Verteidigung, zum Schutz von Land und Leuten.
Mehrheitlich Zustimmung zu den Vorschlägen aus den parlamentarischen Finanzkommissionen, also auch zu den Mehrausgaben für die Armee, gab es von der Mitte und von der FDP. Die Nationalrätinnen und Nationalräte feilschen nun um die Details.
Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist in der Schweiz ein weit verbreitetes Problem. Zu diesem Schluss kommt eine repräsentative Studie. Sie wurde vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann und vom Staatssekretariat für Wirtschaft in Auftrag gegeben. Gut 2.500 Personen wurden befragt. Jede dritte Person gibt an, am Arbeitsplatz schon mal sexuell belästigt worden zu sein. Besonders betroffen von sexuellen Belästigungen während der Arbeit sind Frauen, junge Berufstätige und Auszubildende. Der Europarat will den Schutzstatus von Wölfen ändern. Bisher waren die Tiere streng geschützt, künftig soll ihr Status auf geschützt herabgestuft werden. Damit würden immer noch strenge Regeln gelten. Unter bestimmten Bedingungen wäre aber eine Jagd auf problematische Wölfe einfacher möglich, heißt es. Die EU-Länder forderten dies, weil die Zahl der Wölfe in Europa in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Zu den Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 11.829 Punkten. Er ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu 93,10 Rappen gehandelt und der Dollar kostet 88,52 Rappen. Der Blick aufs Wetter. Im Norden ist es wechselnd bewölkt und es gibt einzelne Schauer. Morgen gibt es dann Schnee bis 500 Meter. Die Temperaturen liegen bei 4 bis 8 Grad. Im Süden ist es oft sonnig bei 10 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Marisa Eckli.
Mittagsmenü. Das müsst ihr für euch schon selber organisieren. Das Musikalische haben wir schon für euch parat. Das servieren wir zum Beispiel in der nächsten halben Stunde. Ein Menü-Tipp. Am Montag gibt es Käse von der Familie Emmel. Wir haben ein bisschen weihnachtliche Klänge mit dem Weihnachtswalzer und auch noch ein bisschen Musik aus Hawaii. Also wirklich eine farbige musikalische Halbstunde wartet auf uns hier auf der SRF Musikwelle. Bevor wir dann aktuelle Informationen samt Hintergrund liefern im Rendezvous am Mittag. Einen guten Mittag und eine gute Mittagsstunde mit der SRF Musikwelle. Das wünscht euch die Pia Käser.
Der Sommer ging schnell vorbei und jeder Augenblick war schön. Ich sehe in deinen Augen diese Frage, wie wird es jetzt mit uns weitergehen? Je t'aime heißt mein Traum, in deine Seele schau, dich zu lieben. Sure.
was immer auch geschieht, dich zu lieben. Bis zum Ende aller Tage wirst du mein Traum sein, immer zu und immer wieder. Du nur gibst mir, was ich brauch auf dieser Welt, denn du bist alles, was im Leben zählt. Die in den Herzen bleibt, ist stärker als die Dunkelheit. Und niemals werde ich den Traum verlieren, den wir beide teilten lange Zeit. Je t'aime heißt mein Traum, in deine Seele schauen, dich zu lieben. Je t'aime heißt mein Lied, was immer auch geschieht, dich zu lieben. Bis zum Ende aller Tage wirst du mein Traum sein, immer zu und immer wieder. Du nur gibst mir, was ich brauch auf dieser Welt, denn du bist alles, was im Leben zählt. Mein Traum, in deine Seele schauen, dich zu lieben. Je t'aime heißt mein Lied, was immer auch geschieht, dich zu lieben. Bis zum Ende aller Tage bist du mein Traum sein. Du nur gibst mir, was ich brauch auf dieser Welt, denn du bist alles, was im Leben zählt.
Als ich im vergangenen Jahr auf der kleinen Insel war, da sah ich sie. Sie trug Blumen in der Hand und ging so wie ich zum Strand, da sah ich sie. Jeder wollte mit ihr gehen, denn sie war so wunderschön wie keine zuvor. Doch nur mir gab sie ein Wort, so kam es, dass ich sofort mein Herz verlor.
Schön war die Zeit, zu zweit mit Monika. Ich träume nun allein von Monika. Wird's noch einmal so sein mit Monika?
Als ich wieder von ihr fuhr, dachte ich an eines nur, an Monika. Denn ich kriegte keinen Gruß und auch keinen Abschiedskuss von Monika. Ja, ihr war das Herz so schwer und so sah ich sie nicht mehr. Nun schrieb sie mir, komm zurück im nächsten Jahr. Dann wird alles, wie es war, ich glaube dir.
Schön war die Zeit, zu zweit mit Monika. Ich träume nun allein von Monika. Wird's noch einmal
musikalischer Gruß haben wir da bekommen von Hawaii. Es ist ja schon ein riesiger Song. Jetzt hat er um die Hochkonjunktur, wenn es gegen die Weihnachtszeit geht. Last Christmas, oder? Die Melodie kennen wir bestens. So veteran, der berühmte Song von Wham! Last Christmas hat heute Geburtstag, der 40. Am 3. Dezember 1984 ist er rausgekommen, geschrieben von George Michael. Und unterdessen hat der Titel mehrmals die Hitparade gestürmt und ganz ein Haufen Formationen haben den Titel natürlich schon nachgespielt und gesungen und interpretiert. So gibt es so Schlagersänger, es gibt Blasmusiken, die Last Christmas spielen und natürlich auch Volksmusikformationen. Heute am 40. Geburtstag darf man das schon mal spielen, oder? Auch wenn man manchmal vielleicht den Song ein bisschen zu viel gehört. Aber da gibt es natürlich die andere Gruppe, die Fans sind von diesem Lied. Und das Tag und Nacht könnt ihr hören. Last Christmas. Zum 40. Geburtstag von diesem Titel, von diesem berühmten Song, hören wir jetzt eine ganz spezielle Ausgabe. Und zwar hören wir Last Christmas von der Tanzkapelle Ueli Moser und im Sepp Wipfli, im Johannes Schmidt-Kunz und im Ueli Moser selber, Franki Gehrig, Patrick Stalder, Peter Gisler. Eine ganz zwäge Formation Tanzkapelle. Hübsche Version, eine lüpfige Version vom grossen Weihnachtshit Last Christmas. Hier gespielt von der Tanzkapelle Ueli Moser. Der Titel Last Christmas, der heute seinen 40. Geburtstag feiert. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit, nämlich der Menütyp hier, der kommt von der Familie Emmel. Am Montag gibt's Käse, Tito aus um 1977.
Am Montag gibt's Käse, am Dienstag gibt's Käse, am Mittwoch gibt's Gorgonzola. Immer nur Gorgonzola, ja, ja, immer nur Gorgonzola.
Griechenland, Normandie, manchmal schon sind wir zusammen gewesen. Das prüft das Leben, das Hirtentuch. Was ist der, die Reise bringt? Welche Lieder der Wind ist singt? Wir nehmen es gern, sei sonnig, sei es rauch. Lieder, die der Wind hat geschrieben, sind mir gern deine Liebsten geblieben. Er hat sie zu mir gedreht, ich habe sie einfach noch. Lieder, die der Wind hat geschrieben, ja, wäre ich gern daheim geblieben. Ich glaub, sie wären nie bis zu mir gekommen. Lieder, die der Wind hat geschrieben, ja, wäre ich gern daheim geblieben. Ich glaub, sie wären nie bis zu mir gekommen.
Uhr, Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Die Budgetdebatte im Nationalrat über heilige Kühe.
Die eine heilige Kuh heißt Schuldenbremse, die andere, Wiederauferstandene, heißt Armee.
Dies ist nicht unser Budget.
Nur ein Staat, der über stabile finanzielle Grundlagen verfügt, kann verlässlich sein.
Mehr dazu gleich. Der Bürgerkrieg in Syrien und das kollektive Versagen.
Es ist ein kollektives Versagen, weil die Welt sich arrangiert hat mit einer Dauerkrise, die für die syrischen Menschen unerträglich ist.
Sagt die Syrien-Expertin Christine Hellberg im Rendezvous-Interview. Die Ausbreitung der Wüste und Rezepte dagegen. Keine Monokulturen in der Landwirtschaft, Böden nicht versiegeln und mehr ganzheitliches Denken. Premiere für Bern. Mit Marieke Kreuz hat die Bundesstadt ihre erste Stadtpräsidentin. Wie die Sozialdemokratin aufs Spannungsfeld progressive Stadt, konservativer Kanton schaut, um eins im Tagesgespräch. Rendezvous. Die Themen zusammengestellt hat Philipp Fontana. Willkommen zur Sendung, sagt Ivana Pribakovic. Die politische Rechte und die Linke sehen die Welt komplett unterschiedlich. Wie sehr, hat sich am Vormittag im Nationalrat gezeigt. Wofür soll die Schweiz Geld ausgeben und wofür sicher nicht? Das Ringen hat begonnen. Der Budgetentwurf des Nationalrats sieht mehr Geld vor für die Armee und die Landwirtschaft, dafür weniger fürs Asylwesen, weniger für die Entwicklungszusammenarbeit und weniger für das Bundespersonal. Andrea Stühli.
Von der Mitte bis zur SVP werden die zusätzlichen Mittel für die Armee verteidigt. Für SVP-Nationalrat Lars Guckisberg geht es auch darum, in diesem Budget das Wachstum bei anderen Ausgaben zu stoppen.
In praktisch allen Bereichen sind die Ausgaben in den letzten 3 Jahrzehnten teils massiv gewachsen. Soziale Wohlfahrt mal 5, Entwicklungshilfe mal 3, Kultur und Freizeit mal 3.
Von Sparen könne deshalb keine Rede sein. Und die SVP werde nur ein Budget annehmen, das die Schuldenbremse einhalte und keine Mehreinnahmen vorsehe. Diese Sicht teilt die SP auf der anderen Seite des Halbrundes nicht. Nationalrätin Tamara Funicello.
Dies ist nicht unser Budget. Gute Finanzpolitik ist weitsichtig und verantwortungsbewusst. Gute Finanzpolitik lässt sich nicht von Angstszenarien und rechtem Populismus leiten. All dies ist hier nicht zu finden.
Bei der Entwicklungszusammenarbeit würden 250 Millionen Franken gespart, während die Armee 530 Millionen Franken zusätzlich erhalte. Was aber zu tun sei mit den zusätzlichen Geldern, das sei nicht klar, so Funicello.
Wir schmeißen der Armee gerade Geld an, ohne zu wissen, wofür.
Auch die Grünen lehnen das Budget deshalb in dieser Form ab. Für Nationalrat Felix Wettstein sind die Armee und die Schuldenbremse heilige Kühe in der Politik.
Und wie das so ist bei heiligen Kühen, man schaut sie ehrfurchtvoll an, berührt sie nicht und macht einen respektvollen Bogen um sie herum. Genau so handelt die Mehrheit unserer Finanzkommission.
Für die FDP hat die Armee klar Vorrang. Nationalrat Peter Schilliger.
Die Sicherheitslage hat sich drastisch verändert. Die Armee muss ihren Auftrag erfüllen können. Ja, die Prioritäten haben sich verschoben. Ein Bundesbudget muss der veränderten Ansprüchen gerecht werden. Deshalb unterstützt die FDP-Fraktion die Reduktion im Bereich der internationalen Zusammenarbeit.
Und auch die Mitte-Partei will mehr Mittel für die Armee. Nationalrat Reto Nause.
Die Mitte steht hinter dem Ziel, 1% der Ausgaben bis 2030 in die Verteidigung, in die Sicherheit zu investieren.
Die Grünliberalen lehnen hingegen einschneidende Kürzungen bei der Entwicklungszusammenarbeit ab. Fraktionspräsidentin Corinna Grädig.
Unsere Schweiz ist mehr als Käse, Schocki, Banken und Trachten. Unsere Schweiz ist ein Symbol für Stabilität, für multilaterale Kooperation und für humanitäre Verantwortung.
Von der Mitte bis rechts zur FDP und SVP zeichnet sich also eine Mehrheit für die zusätzlichen finanziellen Mittel für die Armee ab. Trotz des Widerstands der SP, der Grünen und der Grünliberalen. Bereits heute Morgen beschlossen wurden Kürzungen von 70 Millionen Franken beim Bundespersonal. Bundesrätin Karin Keller-Sutter wies auch auf die nächsten Jahre hin. Mit den höheren Armeeausgaben wäre der Bundeshaushalt auch dann noch nicht im Gleichgewicht, wenn alle Sparmaßnahmen der Expertengruppe um Serge Gaillard umgesetzt würden, so die Finanzministerin.
Solange wir nicht wirklich wissen, wie wir das auch in den Folgejahren finanzieren wollen, wird das schwierig. Und wenn das eben nicht mehr möglich ist über Kompensation, dann müssen Sie vielleicht dann auch über Mehreinnahmen diskutieren.
Genau solche Mehreinnahmen werden von bürgerlicher Seite aber abgelehnt. Um das Budget wird deshalb weiter gerungen im Nationalrat. Der Ausgang ist offen.
Andreas Stüdli. Zum Nachrichtenüberblick mit Patrick Walter.
Und zuerst bleiben wir bei der Wintersession des Parlaments. Der Ständerat hat das Freihandelsabkommen mit Indien gut geheißen. Indien erhebt heute hohe Importzölle auf die meisten Waren. Mit dem Abkommen würde sich das ändern und es gäbe Erleichterungen bei den meisten Zöllen. Wirtschaftsminister Guy Parmelin hat dieses Abkommen im Frühling unterschrieben. Der Ständerat ist der erste Rat, der darüber befunden hat. Nun geht das Freihandelsabkommen mit Indien an den Nationalrat. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist in der Schweiz ein weit verbreitetes Problem. Zu diesem Schluss kommt eine repräsentative Studie im Auftrag des Bundes. Dafür wurden gut 2.500 Personen befragt. Jede dritte Person gab an, am Arbeitsplatz schon mal sexuell belästigt worden zu sein. Besonders betroffen sind Frauen, junge Berufstätige und Auszubildende. Medikamente sind in der Schweiz 2023 fast 6% teurer gewesen als im Jahr davor. Sie kosteten im ambulanten Bereich rund 9 Milliarden Franken, wie es im Arzneimittelreport der Krankenkasse Halsana heißt. Damit machen sie erstmals den größten Kostenblock in der Grundversicherung aus. Ein Grund sei, dass die Bevölkerung immer älter werde und auch, dass neue, teure Medikamente eingeführt würden. Ein großes Sparpotenzial sieht die Krankenversicherung Helsana, vor allem beim vermehrten Einsatz von Generika anstelle von Originalmedikamenten. Die Teuerung in der Schweiz hat im November leicht zugenommen. Konkret ist die Jahresinflation im November von 0,6 auf 0,7% gestiegen, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Es ist der erste Anstieg seit April. Vor allem die Preise für Güter aus dem Inland sind gestiegen. Importierte Güter kosteten im November 2,3% weniger als vor einem Jahr. In Finnland sind zwei Internetkabel beschädigt worden. Die Polizei erklärt, sie gehe zurzeit nicht von einem Verbrechen aus. Man versuche aber gemeinsam mit den zuständigen Stellen herauszufinden, was geschehen ist. Ein Netzwerkbetreiber teilte mit, dass bei einem der beiden kaputten Kabel wohl Grabungsarbeiten die Ursache waren. Wegen der beschädigten Kabel waren in Finnland zwischenzeitlich rund 6000 Haushalte ohne Internet. Vor rund zwei Wochen waren in der Ostsee zwei Kommunikationskabel am Meeresboden beschädigt worden. Dabei gehen die Behörden von Sabotage aus. Dann Sport. Der Skirennfahrer Marcel Hirscher hat sich verletzt und muss seine Comeback-Saison beenden. Der Österreicher, der seit diesem Jahr für die Niederlande startet, bestätigt auf Instagram, dass er sich im Training das Kreuzband gerissen hat. Der 35-Jährige hatte vor fünf Jahren seinen Rücktritt bekannt gegeben, kehrte aber auf diese Saison in den Weltcup zurück. Hirscher hat in seiner Karriere achtmal den Gesamtweltcup gewonnen. Dann zum Wetter. Heute Nachmittag fällt in den Bergen der Zentral- und Ostschweiz noch etwas Regen und ab etwa 800 Metern Schnee. Sonst gibt es einige sonnige Abschnitte. In der Nacht und morgen ist es im Norden wechselnd bewölkt mit lokalen Schauern. Die Schneefallgrenze sinkt gegen 500 Meter und die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 8 Grad. Im Süden, da scheint heute und morgen oft die Sonne bei 10 Grad.
Sie hören das Rendezvous live on air oder auf der SRF Play App. Aufgehört hat es nie, das Schießen und Kämpfen in Syrien. Jetzt aber intensiviert sich wieder der Bürgerkrieg in Syrien. Und wie es scheint, gerät Syriens Präsident Assad ins Wanken. Die Stadt Aleppo wurde von islamistischen Aufständischen erobert. Die Autorin und Journalistin Christine Hellberg berichtet seit Jahren über Syrien. Ich fragte sie, wer genau sind die Männer, die Aleppo eingenommen haben?
Das ist ein Zusammenschluss extremistischer Milizen, HTS, Hayat Tahrir al-Sham, die seit Jahren schon Teile der Provinz Idlib kontrollieren und auch dort eine Regierung gegründet haben im Jahr 2017. Ursprünglich sind sie hervorgegangen aus der Nusra-Front. Das war der Al-Qaida-Ableger in Syrien. Man hat sich aber losgesagt von Al-Qaida, ist also nicht mehr mit einem dschihadistischen Motiv unterwegs, sondern konzentriert sich auf den Kampf in Syrien gegen das Assad-Regime, also islamistische Extremisten, die sehr effektiv diese Offensive übrigens seit Monaten vorbereitet haben.
Welche Rolle spielt denn die Türkei bei der jetzigen Offensive?
Die Türkei hat grünes Licht gegeben für diese Offensive, denn sie ist frustriert. Präsident Erdogan wollte sich annähern wieder mit dem syrischen Machthaber Bashar al-Assad. Assad besteht aber auf einem Rückzug der Türkei aus Nordsyrien. Die Türkei hat ja in drei Offensiven und Militäraktionen in den letzten Jahren Teile des Nordens eingenommen. Also im Grenzgebiet kontrolliert die Türkei größere Gebiete. Assad besteht darauf, dass die Türkei abzieht. Und Erdogan möchte diese Gebiete auf jeden Fall halten, denn er möchte dorthin syrische Geflüchtete zurückführen aus der Türkei. Und er möchte auch mit den dortigen Söldnermilizen der syrischen nationalen Armee, das sind Erdogans Söldner in Nordsyrien, die sollen die kurdische Autonomie schwächen im Nordosten des Landes. Und genau das passiert auch gerade. Diese SNA-Milizen haben also eine eigene Agenda. Im Norden der Provinz vertreiben sie jetzt gerade kurdische Kämpfer mit ihren Familien. Das ist eigentlich die größte Fluchtbewegung aktuell von mehreren 10.000 Menschen angeblich, die in Richtung Osten fliehen.
Beobachter sagen eh, es gehe darum, dass sich verschiedene Nachbarstaaten neu die Macht in der Region aufteilen. Für wie wahrscheinlich halten Sie das?
Zunächst mal haben sich ja die Machtverhältnisse tatsächlich geändert. Bashar al-Assad ist an der Macht dank Russland und dank der Islamischen Republik Iran. Russland ist in der Ukraine gebunden jetzt mit einem Krieg. Putin ist nicht bereit, Fronten in Russland zu verlassen, um womöglich Aleppo zurückzuerobern jetzt für Assad. Und der Iran befindet sich seit mehr als einem Jahr in der Konfrontation mit Israel. Der wichtigste Stellvertreter in der Region, nämlich die Hisbollah im Libanon, ist massiv geschwächt. Die Hisbollah hat mitgeholfen, auch Assad an der Macht zu halten. Das heißt, genau das ist jetzt der Moment der Schwäche den HTS ausgenutzt hat. Und jetzt sagen natürlich Russland und Iran, also so wie die Türkei das macht, jetzt einfach mal militärisch die Frontlinien verschieben und die eigenen Interessen mit Gewalt durchsetzen. So läuft das nicht. Wir reagieren. Russland reagiert schon mit Luftangriffen auf Idlib. Zum Beispiel gestern sind 5 medizinische Einrichtungen sollen getroffen worden sein, laut Angaben des Zivilschutzes, der Weißhelme in Idlib. Und der Iran organisiert schiitische Milizen aus dem Irak. Und das ist jetzt die Eskalation wahrscheinlich und müssen wir genau beobachten. Diese schiitischen Milizionäre, Extremisten, Qatar-Hezbollah heißen die aus dem Irak, die der Iran nach Syrien hineinschickt, um dort Assad beizustehen im Kampf gegen HTS.
Da bestünde natürlich der Gefahr, dass es einen Religionskrieg gibt im Land. Also wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass Assads Regime stürzt in dieser Situation?
Das hängt von verschiedenen Dingen ab. Es hängt davon ab, ob Putin und die Islamische Republik tatsächlich jetzt ihre ganze Macht auch nochmal an seine Seite stellen. Assad ist wichtig für Russland. Syrien ist der wichtigste Stellvertreter im Nahen Osten für Russland. Russland hat 2 Militärbasen dort an der Küste, Zugang zum Mittelmeer, die Südflanke der NATO. Also geostrategisch ist Syrien sehr wichtig für Russland. Auch für Iran ist Syrien entscheidend, weil es der Nachschubweg ist für die Waffen an die Hezbollah im Libanon und die Konfrontation mit Israel. Beide werden deswegen alles dafür tun, dass Assad an der Macht bleibt. Aber ob man bereit ist, Aleppo zurückzuerobern jetzt für Assad, das ist die große Frage. Insofern hängt es auch davon ab, wie verhalten sich die Assad-Gegner. Sind HTS und diese türkisch dominierten Milizen SNA und womöglich die kurdischen Kräfte in der Lage, sich zusammenzutun und effektiv gegen das Regime vorzugehen? Oder lässt man sich wieder auseinanderdividieren, verstrickt sich in interne Machtkämpfe, dann profitiert am Ende Assad und könnte es eben so regeln wie schon in den Jahren zuvor, wo man am Ende dann als der lachende Dritte dastand, während sich die Gegner untereinander aufgelöst haben oder zerfleischt haben oder eben bekämpft haben gegenseitig.
Der Syrienbeauftragte der UNO spricht jetzt von einem kollektiven Versagen. Welche Möglichkeiten sehen Sie, um einen neuen Flächenbrand zu verhindern?
Es ist ein kollektives Versagen, weil die Welt sich arrangiert hat mit einer Dauerkrise, die für die syrischen Menschen unerträglich ist. Mehr als 90% der Menschen leben in Armut. Es waren noch nie so viele Syrerinnen und Syrer angewiesen auf humanitäre Hilfe. Das heißt, es ist ein unerträglicher Zustand, den die Welt ignoriert hat. Man hat sich verabschiedet von der Idee, es politisch zu lösen. Es gibt eine UN-Resolution 2254, einen Fahrplan für einen politischen Übergang, der unrealistisch ist, weil Assad eben mit militärischer Unterstützung seiner Verbündeten an der Macht bleiben konnte. Ein Ende dieses Regimes ist schwer vorstellbar. Es müsste darum gehen, die Geheimdienste aufzulösen. Dazu ist Assad nicht bereit. Dann wäre das das Sturz dieses Regimes. Das von innen zu reformieren, wird nicht gelingen, weil das Regime eben so organisiert ist, dass es zusammenbricht, sobald man wirkliche Reformen umsetzt. Das ist das große Dilemma. Die Welt interessiert sich nur dafür, ob es ein Flächenbrand wird oder nicht. Syrien ist geostrategisch zu wichtig für zu viele Mächte, dass man es ignorieren könnte. Und man müsste im Sinne der Menschen in allererster Linie erstmal die Bombardierung stoppen, die von Russland ausgehen, vom Regime ausgehen, von der Türkei ausgehen im Nordosten, um für die Menschen vor Ort erstmal mehr Sicherheit zu schaffen und auch eine bessere Versorgung.
Die Journalistin und Syrien-Expertin Christine Hellberg im Rendezvous-Interview. Die Schweiz ist in vielerlei Hinsicht ein Ausnahmefall. Unser Land ist sicher, politisch stabil und schön grün. In der Schweiz breitet sich der Wald jedes Jahr ein bisschen mehr aus. Der weltweite Trend ist anders. Nicht der Wald breitet sich aus, sondern die Wüste. Heute ist ein Bericht veröffentlicht worden, der eindrückliche Zahlen präsentiert. Ein Viertel der Weltbevölkerung ist von Dürren betroffen. Das kostet auch eine Stange Geld, jedes Jahr zwischen 130 bis 300 Milliarden Dollar. Frage an Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann. Es wäre mehrfach sinnvoll, die weitere Ausbreitung der Wüsten zu bremsen. Welche Lösungsansätze liefert der neue Bericht?
Nun, grundsätzlich müssen Böden gestärkt werden in ihrer Widerstandskraft. Dazu gibt es ganz verschiedene sogenannte naturbasierte Lösungen, also Lösungen, die von natürlichen Prozessen inspiriert sind. Konkret können zum Beispiel in afrikanischen Ländern auf Feldern Steinreihen angelegt werden und diese sorgen dann dafür, dass Regenwasser besser im Boden versickert. Oder wenn Kompost und Erntereste in den Boden eingearbeitet werden, bildet sich mehr Humus, was die Widerstandskraft stärkt. Ein anderes Thema ist die Entwaldung. Die kann gebremst werden, wenn den Menschen effiziente Öfen oder Solarenergie zur Verfügung gestellt wird, damit sie nicht mehr oder weniger häufig Brennholz aus dem nahen Wald holen müssen.
Wenn Sie die Bodenqualität ansprechen in Afrika, auch in Europa sieht es schlecht aus bezüglich Bodenqualität. 60% der Böden sind in einem schlechten Zustand, meist durch die Landwirtschaft und zu extensives Bauen. Was ließe sich denn hier verbessern? Ein, zwei Beispiele.
Nun eben, die Landwirtschaft ist vielerorts einfach sehr einseitig und intensiv. Die Böden werden dadurch ausgelaugt und können weniger Wasser aufnehmen, wenn es dann mal wieder regnet. Da gibt es viele Möglichkeiten auch, zum Beispiel eben Früchte und Gemüse anzubauen, die möglichst ohne künstliche Bewässerung auskommen. Verschiedene Pflanzen eventuell auch im Wechsel anbauen, damit der Boden nicht einseitig ausgelaugt wird. Es hilft aber auch schon, wenn Bauern zurückhaltend pflügen. So bleibt der Boden stabiler und Erosion wird verhindert. Und neben der Arbeit direkt am Boden ist es auch wichtig, dass naturnahe Gebiete möglichst miteinander verbunden bleiben oder verbunden werden, damit Tiere wandern können. Der Vorteil, viele dieser Lösungsansätze lohnen sich für die Bauern auch wirtschaftlich. Die Investitionen am Anfang werden nämlich mehr als kompensiert durch zusätzliche Einnahmen. Das zeigt der neue Bericht eindrücklich. Ganz abgesehen davon, dass im Falle einer Dürre oder eben auch einer Überschwemmung dann auch weniger Schäden anfallen.
Während wir hier reden, findet in Saudi-Arabien ein weiterer Gipfel statt. Dieser beschäftigt sich mit der Ausbreitung von Wüsten. Wie sehr drängt eigentlich das Problem?
Nun, das Problem ist tatsächlich sehr drängend und es ist teuer, das zeigt die neue Studie. 40% der Böden weltweit sind degradiert, also nicht mehr in einem guten Zustand. Dürren verursachen Schäden von bis zu 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Das rechnet die UNO so, ist aber wahrscheinlich noch sehr konservativ, weil viele Auswirkungen von Dürren indirekt sind. Also beispielsweise, wenn Stauseen in einem Land wegen einer Dürre weniger Strom liefern, hat das direkt wirtschaftliche Konsequenzen, die dann aber in der Regel eben nicht einer Dürre angerechnet werden. Und mit dem Klimawandel wird das Problem immer drängender. Dürren sind allein in den letzten 20 Jahren rund 30% häufiger und 30% intensiver geworden. Deshalb eben auch diese UNO-Konferenz in Saudi-Arabien jetzt.
Ja, und eben, Saudi-Arabien ist eigentlich ein Land, das sich beim Thema Klimaschutz bis jetzt ja nicht besonders hervorgetan hat.
Nein, tatsächlich. Und das scheint mir ein großes Problem an der aktuellen Konferenz. Die Gastgeber sind zwar von der Wüstenbildung betroffen, wie kaum ein anderes Land. Das sehen sie auch. Sie sehen da Handlungsbedarf. Sie wollen aber jede Verbindung mit dem Kampf gegen den Klimawandel verhindern. Diesen blockiert oder bremst Saudi-Arabien, wo es geht. Das hat sich auch an der Klimakonferenz in Baku eben erst wieder gezeigt, weil Saudi-Arabien halt noch sehr stark von Öl und Gas, von den fossilen Treibstoffen profitiert. Und so wird eben ein ganzheitlicher Ansatz im Kampf gegen Wüstenbildung verhindert. Man kann höchstens vielleicht sagen, wenn es ums Geld geht, da macht Saudi-Arabien Schritte. Sie haben jetzt gestern einen neuen Fonds eröffnet, einen Geldtopf, aus dem die 80 ärmsten Länder der Welt unterstützt werden sollen. Und da hat Saudi-Arabien mal 150 Millionen gespendet. Unterdessen sind schon über 2 Milliarden zusammengekommen. Aber Geld allein wird es nicht richten.
Was bräuchte es denn, damit dieser Gipfel wirklich ein Erfolg wird? Also nicht nur auf dem Papier.
Ja, nun, das offizielle Ziel der Konferenz ist die Ausarbeitung eines globalen Regimes oder Plans gegen Dürren und für mehr Widerstandskraft gegen Dürren. Konkret sollen alle Länder nationale Dürrepläne entwickeln und gemeinsam soll auch mehr als die Fläche Europas weltweit renaturiert werden bis 2030. Beobachterinnen und Beobachter bezweifeln, dass dabei sehr viel Konkretes rauskommt. Ein Erfolg wäre die Konferenz, denke ich aber schon, wenn aus Riad, aus Saudi-Arabien, ein starkes Signal käme, dass die Länder gemeinsam gegen eben diese Wüstenbildung vorgehen wollen. Weil ein solches politisches Signal von dieser Ebene wäre ein wichtiger Impuls für viele große, aber auch kleine Unternehmen, auch Bauern, in eben diese Lösungen zu investieren, die wir beschrieben haben oben, weil widerstandsfähigere Böden, die machen durchaus nämlich auch wirtschaftlich total Sinn.
Danke für diese Einordnung, Wirtschaftsredaktor Klaus Sammann. Für Wölfe in Europa könnte es ungemütlicher werden. Künftig gilt der Wolf nicht mehr als streng geschützt, sondern nur noch als geschützt. Dieser Entscheid fiel heute Morgen auf europäischer Ebene. Die Streichung des Wortes streng bedeutet, dass der Wolf künftig einfacher gejagt werden kann. Der Ständerat diskutierte gleichzeitig über wolfsfreie Zonen in der Schweiz. Für Bundesrat und Kantone eine Illusion. Bundeshausredaktorin Christina Wanner.
Derzeit gehen die Behörden von 35 Wolfsrudeln in der Schweiz aus. Aus Sicht des Bauernverbandes und des Alpwirtschaftlichen Verbandes braucht es weniger hohe Hürden, um Wölfe zu jagen, wenn sie den Siedlungen zu nahe kommen oder Nutztiere reißen. Auch im Parlament dominiert diese Haltung. Der St. Galler Ständerat Benedikt Würth:
Wir haben zwar Verbesserungen erzielt, aber wir verharren immer noch in einer Wolfsbürokratie mit grossem Mikromanagement.
Und sein Mitteparteikollege aus dem Wallis, Ständerat Beat Rieder, gab das Beispiel dazu.
Für die vom Kanton Wallis eingereichten Regulierungen von 4 Rudeln im Jahre 2024, ca. 25 Wölfe, mussten 72 Dossiers mit über 400 Dokumentationen eingereicht werden. Während für die Regulierung 2024 für den Steinbock 9 Seiten reichten, eine Seite pro Kolonie.
Gerade rechtzeitig für die bürgerlichen Kräfte kam da der Entscheid, auf europäischer Ebene den Schutzstatus des Wolfs zu senken, von streng geschützt auf geschützt. Die bürgerliche Mehrheit im Ständerat folgte einem gleichlautenden Antrag. Dieser Vorschlag geht noch an den Nationalrat, der ihm wohl ebenfalls folgen dürfte. Widerspruch gab es von den linken Parteien. Weitere Verschärfungen hielten sie für verfrüht, da die noch jungen Jagdbestimmungen noch nicht evaluiert worden seien. So sagte Simon Stocker, Schaffhauser Ständerat der SP:
Auch mit Blick auf den Volksentscheid bei diesem Thema ist es angezeigt, maßvoll und schrittweise vorzugehen. Ich bin der Meinung, warten wir die Umsetzung der Jagdverordnung ab und entscheiden wir danach über weitere Verschärfungen. Alles andere wäre nicht opportun.
Bundesrat Albert Rösti versprach, den eingeschlagenen Weg fortzuführen und zog eine kurze Zwischenbilanz. Wolfswachstum etwas gebremst, Nutztiere besser geschützt.
Wir können doch immerhin feststellen, dass nach diesem ersten Jahr das exponentielle Wachstum gebrochen werden konnte und dass die Schadenzahl, sicher auch aufgrund von Herdenschutzmaßnahmen, aber nicht nur, weil jeder Wolf, der geschossen ist, hat keine Junge mehr und heißt keine Schafe mehr, konnte die Schadenzahl reduziert werden.
Nichts wissen wollte der Ständerat hingegen von der Idee der wolfsfreien Zonen. Diese hatte der Nationalrat bereits angenommen. Doch die Idee wurde zurückgezogen und ist somit vom Tisch. Für Bundesrat, Kantone und Fachleute wäre sie ohnehin eine Illusion gewesen. Die Gruppe Wolf Schweiz steht für ein Miteinander von Mensch und Wolf. Zur Idee der wolfsfreien Zone sagt Geschäftsführer David Gerke:
Wolfsfreie Zonen sind ein Konzept von Theoretikern und eigentlich auch für Theoretiker.
Und für die Kantone sagt Thomas Abt, Generalsekretär der Konferenz für Wald, Wildtiere und Landschaft, zu den bisherigen Erfahrungen mit den präventiven Wolfsschüssen sei klar:
Diese Rudel, die entnommen werden durften, die sind jetzt schon wieder vorhanden, nicht nur im Wallis, auch im Graubünden. Also da findet immer eine Einwanderung statt. Und solange natürlich in diesem Wolfsperimeter auch ungeschützte Schafe den ganzen Sommer weiden, dann wäre der Wolf einfach blöd, er würde nicht in diesen Lebensraum gehen.
Im Herbst reichten 6 Kantone beim Bund weitere Gesuche ein, um ganze Wolfsrudel zu schießen oder einen großen Teil der Jungtiere. Das zuständige Bundesamt für Umwelt gab grünes Licht, um 9 Rudel zu eliminieren und bei 16 Rudeln die Hälfte bis zu 2/3 des diesjährigen Nachwuchses. Diese sogenannte proaktive Regulierung dauert noch bis Ende Januar. Laut Bundesrat Albert Rösti sind so bisher 56 Wölfe erlegt worden.
Christine Wanner und der Wolf. Alle Kinder freuen sich, bald ist es wieder soweit. Und damit der Samichlaus die Mandarinen und Erdnüsschen rechtzeitig bringen kann, braucht es eine ausgeklügelte Lieferkette, gute Kontakte in die Produktionsländer und für die spanischen Nüssli ein spezielles Röstverfahren. Dario Pelosi.
Raphael Weiss trägt einen blauen Mantel über seiner Kleidung und eine blaue Vlieshaube auf dem Kopf. Raphael Weiss ist der Chef der Rösterei Gerelli in Frauenfeld. Er führt an hochgetürmten Kisten auf Paletten vorbei in einen Kühlraum. Der Raum ist gefüllt mit hohen weißen Plastiksäcken. Der Gerelli-Chef erklärt:
Das sind Big Bags, da sind ungefähr 650 bis 750 Kilo an Erdnüssen drin gelagert. Das ist die einfachste Art, sie zu lagern und auch nachher dann entsprechend in den Röster einführen können, ist das die einfachste Art und Weise.
Es riecht leicht nach frischem Gemüse.
Es ist natürlich so, dass die jetzt noch im Rohzustand sind. Es riecht so ein bisschen grün. Man merkt es auch, wenn man eine rohe Erdnuss isst. Die schmeckt mehr nach Erbse. Und erst nach dem Röstverfahren riechen die und schmecken die auch ganz anders. Für mich ein schöner Geruch.
Jeder der weißen Säcke ist mit einem QR-Code versehen. Dieser enthält Angaben zur Herkunft der Erdnüsse, zum Feld, dem Erntedatum oder der Größe der einzelnen Erdnüsse. Derzeit dreht sich bei Gerelli alles um diese weißen Säcke. Innerhalb weniger Wochen liefern 200 große Überseecontainer Big Bags in der Rösterei an, insgesamt rund 2200 Tonnen. Raphael Weiss öffnet die Tür zu einem Labor in der großen Halle. Der Inhalt der Lieferungen wird jetzt sofort geprüft.
Bei der Ankunft von einem Container mit Erdnüssen ziehen wir eine bestimmte Anzahl Proben, die wir dann im Detail auseinandernehmen und anschauen, zum Beispiel, wie viel Bruch haben wir drin oder wie viele Gefleckte haben wir, sind sie zu dunkel angekommen, also respektive erfüllen sie nicht den Helligkeitsgrad, den wir spezifiziert haben.
Die Erdnüsse in Frauenfeld stammen praktisch alle aus Ägypten oder Israel, denn da ist der Boden sandig, das gebe eine helle Schale. Dafür ist auch die Sorte entscheidend. Hier sind es Früchte mit den klingenden Namen North Carolina und Gregory. Gesetzt werden die Erdnusspflänzchen im Frühling.
Irgendwann kommt die Blüte raus, 2-3 Tage ist sie wunderbar klein, aber schön gelb und dreht sich dann nach einer gewissen Zeit den Kopf und bohrt sich dann in den Sand rein, in die Erde rein und daran entstehen dann so Stränge mit den Erdnüssen dran. Und wenn sie dann geerntet werden, werden sie aus der Erde gezogen, getrocknet, eingesogen auf dem Feld und dann gehen sie dann in die Verarbeitungsstätten, wo sie dann eben entsprechend sortiert werden.
Der Austausch der Schweizer Verarbeiter mit den Produzenten sei eng. So sichere er die Qualität, sagt Raphael Weiss. Gerelli kauft rund 10% des ägyptischen Angebots an Erdnüssen mit Schalen. Die Ware wird in Container verpackt und gelangt per Containerschiff und Bahn in die Schweiz. Bei Gerelli werden die Nüsse geröstet, derzeit auf mehreren Röstmaschinen, rund um die Uhr, 7 Tage die Woche. Raphael Weiss führt vorbei an ratternden Förderbändern und klettert über eine enge Wendeltreppe hinunter zu einem älteren und ziemlich lauten Trommelröster.
Dieser Trommelröster hat in einem Schneckenförderungsprinzip, werden die Erdnüsse erhitzt und fallen dann in eine Kühlzone. Es ist ein Handwerk, das Rösten, weil schließlich rösten wir hier ein natürliches Produkt, das nicht immer gleich aussieht. So muss der Röster natürlich regelmäßig überprüfen, stimmt der Röstgrad, stimmt die Temperatur, damit die Erdnüsse nicht verbrannt werden oder halt zu wenig stark geröstet sind.
Die Röstrezepturen sind Geschäftsgeheimnis. Das Ziel, außen eine helle Schale, innen ein gerösteter Kern. Sind die Erdnüsse abgekühlt, werden sie verpackt. Je nach Kundschaft variieren da Packungsgrößen und Beschriftungen. Raphael Weiss nimmt eine Packung vom Stapel. Spanische Nüssli steht drauf. Dabei sind es gar keine Nüsse und kommen schon gar nicht aus Spanien.
Die Erdnuss ist eine Hülsenfrucht, vergleichbar mit der Erbse. Und viele sagen ja auch noch zu den spanischen Nüsseln, das ist eben genau da, dass sie eigentlich bei der Entdeckung von Amerika, von Südamerika dann entsprechend nach Spanien gekommen ist. Und deswegen hat man es dann spanische Nuss genannt. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Aber schlussendlich, ja, ist es eine Hülsenfrucht und hat nichts mit einer Nuss zu tun.
Spätestens bis zum Nikolaustag laufen die Maschinen auf Hochtouren. Dann wird wieder auf Normalbetrieb umgestellt und die Produktionsplanung für 2025 in Angriff genommen.
Besser informiert, dank Dario Pelosi und dank dem Rendezvous. Es ist 13 Uhr. Endlich hat Bern, was die meisten größeren Schweizer Städte in ihrer Geschichte schon hatten, eine Stadtpräsidentin. Welche Ideen die Sozialdemokratin Marieke Kreuth hat, um den Stadt-Land-Graben zu überwinden, erzählt sie gleich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Patrick Walter.
Der Nationalrat hat heute mit der Beratung des Bundesbudgets fürs kommende Jahr begonnen. Die Finanzkommissionen der beiden Räte wollen der Armee nächstes Jahr rund eine 500 Millionen Franken mehr geben als vom Bundesrat vorgesehen. Weiter hat der Nationalrat am Morgen schon beschlossen, dass er die Ausgaben für das Personal der Bundesverwaltung um 70 Millionen Franken kürzen will. Jede dritte Person in der Schweiz hat schon einmal sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt. Zu diesem Schluss kommt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Bundes bei gut 2.500 Menschen. Medikamente sind in der Schweiz 2023 fast 6% teurer gewesen als im Jahr davor. Sie kosteten im ambulanten Bereich rund 9 Milliarden Franken, wie es in einem Bericht der Krankenkasse Helsana heißt. Damit machen sie erstmals den größten Kostenblock in der Grundversicherung aus.
Jetzt sind wir um informiert, wissen unter anderem auch, dass ein spanisches Nüssli eben keine Nuss ist, sondern eine Hülsenfrucht. Das ist die SRF Musikwelle. Wir starten musikalisch in der nächsten Stunde mit einer Melodie, die ihr ganz sicher schon gehört habt, oder? Glenn Miller, American Patrol. Am Mikrofon ist Pia Käser. Wünsche euch noch ganz gefreut am Nachmittag.